Es ist einfach super schade, wenn du dort echt schöne Bilder hast, auch für jedes Land länderspezifische Bilder, für jede Asin. Dann hast du halt irgendwie so 500, 600 Asins pro Land. Das mal 6 Länder, hast du halt super viele Asins. Und du kommst halt nicht vorweg, dass Amazon dir dann irgendwann so im französischen Marktplatz irgendwie auf einmal einen polnischen Titel gibt und du italienische Bilder live hast. Und ja, da haben wir mit Robbed halt einen super Weg gefunden, das im Griff zu behalten und die Stärke, die wir haben, dann auch auf Amazon weiter spielen zu können.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Julian Fensten, Teamlead Amazon bei der Schütte Group. Moin Julian, schön, dass du da bist.
Hi Flo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, man muss sagen, Premiere. So, wir sitzen hier irgendwie das erste Mal bei uns im neuen Podcast-Studio. Ja, ich weiß nicht. Wie ist es für dich? Beschreib mal, was sehen wir hier?
Mega cool. Also so in einem dunklen Ton gehalten mit einem Head of Marketplaces LED-Schild. Viele auch farblich abgestimmte Pflanzen und ein super, super Klang. Also haben wir gerade schon drüber gesprochen, das hätten wir per Office und Teams und so nicht so machen können. Sieht mega aus. Mega cool geworden, ja.
Ja, freut mich sehr. Also wir haben hier wirklich die ganzen Wände, haben wir hier mit dieser typischen irgendwie akustikoptimierenden, mit den ganzen Paneelen irgendwie ausgestattet. Wir haben sogar ein Bild aufgehängt, ne? Auch das bei mir im Office, auch wenn wir jetzt irgendwie so, bei mir selbst im Büro, wo wir jetzt schon ein bisschen hier sind, meine Bilder stehen noch auf dem Boden. Irgendwie darf man gar nicht sagen, aber ist so. Genau, und jetzt sind wir hier halt irgendwie dabei, Leuchtschriftzug hängt jetzt hier in der Luft, ein paar Pflanzen sind da. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf diesen akustikoptimierenden Vorhang. Und wenn der da ist, vielleicht noch irgendwie was Gemütliches hier rein, irgendwie ein kleiner Sessel oder so. Ich war gestern zum Beispiel im Vorgespräch mit Otto und Melanie Stegel, die verantwortet dann den ganzen Advertising-Bereich. Das ist natürlich entsprechend auch großes Unternehmen. Und da war direkt dann noch der Pressesprecher dabei und irgendwie noch eine, irgendwie, die den ganzen PR-Bereich irgendwie betreut. Und wir haben jetzt hier einen Raum, was würdest du sagen, wie groß ist der? 14 Quadratmeter oder sowas? Ja, irgendwie so. So, das heißt, man kann auch irgendwie 2, 3 Stühle reinstellen, weil manchmal ist es einfach so, dass irgendwie auch PR dabei ist.
Ja.
Also echt irgendwie. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So die ganze Zeit irgendwie so beobachtet wird, dann zwischendurch werden so Notizen gemacht. Das ist jetzt hier heute nicht so. Genau. Aber das irgendwie, das haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine gewisse Raumgröße, weil sonst ist es natürlich irgendwann auch schwer mit irgendwie, der Luftqualität und so weiter. Wir haben jetzt hier noch so eine Stehlampe drin. Die finde ich auch echt cool. Die strahlt so nach unten, nach oben. Wir haben immer reinverhandelt, als wir hier ins Office gegangen sind, von Grau. Also echt cool. Aber wir haben auch schon die Info von Paulmann gekriegt, so Paulmann Licht im DIY-Bereich, die gesagt haben, Mensch, wir haben Lust, hier irgendwie richtig gutes Licht noch irgendwie mit reinzubringen. So, das heißt, da gibt es jetzt demnächst nochmal so ein Raumkonzept und dann gucken wir mal irgendwie, was die Lichtexperten irgendwie von Paulmann hier noch in den Raum zaubern. Also echt irgendwie besonders darf irgendwie weiter wachsen. Ich habe dir gerade schon so eine kleine Kamera gezeigt. Da machen wir nachher so eine Kamera, ich weiß nicht, weißt du, wie sowas heißt? Polaroid oder sowas.
Polaroid, ist das, glaube ich? Ja, denke ich auch, ja.
Ja, genau, so Polaroid-Bilder. Drückst du rauf, wird direkt irgendwie entwickelt und dann irgendwie unterschreiben wir. Irgendwie schreibst du noch irgendwie danach und dann entsteht hier so eine kleine Bilderwall. Ja, das wird ganz cool. So, genug irgendwie von unserem Podcast-Studio. Du bist hier. Wir freuen uns mega. Du bist, glaube ich, gestern Abend schon angereist.
Richtig, ja.
Genau, was sagst du zu Kieler Gastronomie? Haut das hin?
Das war super. Ich war mit Henry essen, mega lecker. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, und Kiel an sich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist. Ich bin am Morgen aufgewacht im Hotelzimmer mit offenem Vorhang und die Sonne schien mir so ein bisschen ins Gesicht und dabei über die Kieler Förde geschaut. Und ich dachte, wow, da kommt ein gewisser Neid auf. Und auch bei euch im Office. Der Ausblick aus dem Fenster ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar zum Ausblick bei uns, auch wenn es bei uns auch sehr schön ist, genau.
Ja, freue ich mich schon, ne? Wenn wir das dann auch mal bei euch sehen. Das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend. Sprechen wir ja gleich drüber, irgendwie aus was für einem Unternehmen du kommst, was du da tagtäglich irgendwie machst und was ihr vor allem aufgebaut habt und aufbaut. So, da hat man einen anderen Ausblick, ne, der irgendwie mindestens, glaube ich, wahrscheinlich genauso irgendwie besonders ist. Genau, aber ja, also Kiel ist halt irgendwie an über 300 Tagen im Jahr Sonne, das wissen die Leute. Nein, haben wir Glück, haut heute hin.
Mega schön, ja.
Genau, so, du bist von der Schütte Group.
Richtig.
Und ich würde einfach mal mit der Frage reinstarten, irgendwie, wer bist du und was machst du?
Genau, ich bin Julian, du hast mir schon kurz vorgestellt, von der Schütte Group. Wir bearbeiten dort über den Amazon-Vendor mit meinem kleinen, aber feinen Team die Marken Schütte, Eisel und Kirchhoff. So richtig professionalisiert haben wir den E-Commerce, würde ich sagen, 2019, ne, passend auch zu Corona. Haben damals schon so, ja, die Zeichen der Zeit gut gedeutet und die Weichen richtig gestellt, dass wir halt heute da ordentlich Gas geben können. Wir sind als Schütte Group ein Hersteller von Sanitärprodukten generell. Amaton und Brausen ist nicht mehr inzwischen ganz. Ist so alles fürs Bad und für die Küche. Wir haben da Fertigungsstätten weltweit, sind also auch sehr diversifiziert aufgestellt. Und genau, die drei Marken Schütte, Eise, Kirchhoff, die backere ich mit dem Team auf Amazon. Mehr oder weniger erfolgreich, wie man sieht, ja.
Also ich kann schon mal vorwegnehmen, sehr erfolgreich. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, wenn man was zum jährlichen Wachstum irgendwie sagen kann, irgendwie, ich glaube, ihr wachst irgendwie um 70%.
Genau, das ist Stand jetzt, ja.
Ja, auch schon auf einer von einer vernünftigen Basis auskommend. Also das irgendwie, da hast du sehr kleine Brötchen irgendwie gebacken. Die würde ich nochmal ein bisschen irgendwie bisschen vergrößern. Also das ist schon irgendwie, das ist schon cool. War es so während Corona, ist das so ein Auslöser war für euch, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir aber, oder war es eh irgendwie geplant, du warst eh am Start und
wir waren eh schon am Start, so wir hatten auch mega gute Aktion damals, dass unser Marketingleiter, also damaliger Marketingleiter, so dieses Rendering-Thema eingeführt hat, auch noch vor Corona. Mhm. Wir waren also zu Corona echt imstande, hatten da auch schon die Kompetenzen aufgebaut und inzwischen auch immer weiter ausgebaut, die Renderings halt darzustellen und quasi ganz schnell ganz viel Content zu erstellen. Das ist, glaube ich, ein großer Wettbewerbsvorteil, den wir da haben, wo wir halt echt flexibel auf den Markt auch reagieren können, wo wir ganz viel auch testen können. Das hat uns da enorm weitergeholfen. Ich würde Corona eher so jetzt als Enabler nochmal bezeichnen. Das hat das Ganze nochmal nach vorne gebracht. Hat, glaube ich, auch den Blick des stationären Handels ein bisschen verändert, so mit dem ganzen Click und Collect und wo die stationären Händler halt auch ganz viel online machen mussten. Hat es nicht so richtig ausgelöst, aber ich glaube nochmal so einen Schwung gegeben. Ne? Und der E-Commerce generell, auch mit Click und Collect, aber halt vor allem Amazon oder die Online-Händler haben uns da auch sehr gut durch die Corona-Zeit gebracht. Wo wir sehr zufrieden mit sind, ja.
Ja, okay. Ja, spannend. Also da wollen wir nachher nochmal drüber quatschen, weil ich finde schon, dass ihr gerade irgendwie so im Grafikbereich schon ein, zwei Sachen, ich spreche wirklich mit sehr, sehr vielen Herstellern, finde ich, besser macht und auch früh schon besser gemacht habt, ne, wovon ihr jetzt natürlich irgendwie stark profitiert. Da weiß ich, dass ganz, ganz viele damit Struggle haben. Vielleicht jetzt immer nochmal zu Schütte, weil die ganze Schütte Group, das ist ja ein wahnsinnig erfolgreiches, eine wahnsinnig erfolgreiche Geschichte, gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, das ist die seit Familienunternehmen in zweiter Generation jetzt geführt.
Ne? Genau, richtig. Also die Schütte Group ist quasi die Dachgesellschaft ne, über die verschiedenen Unternehmen, die wir haben. Die Franz Josef Schütte GmbH, quasi das Hauptunternehmen oder Kernunternehmen, gibt es jetzt schon nächstes Jahr 50 Jahre. Ja. Wir feiern nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum, da freuen wir uns auch sehr drauf. Ist also eine Marke, die historisch gewachsen ist. Sehr stark auch damals so im Discount-Bereich. Ne? Da haben wir so die ersten Schritte machen können. Ja, und dann über die Jahre immer weiter gewachsen. Firmen zugekauft, ne, weltweit, aber halt auch deutschlandweit Marken zugekauft. Und jetzt stehen wir da, wo wir heute stehen, jo.
Ja, und habt auch ein Gebilde aus irgendwie verschiedenen Marken, verschiedenen Sortimentsbereichen. Gib mir mal so ein Gefühl zur Größe. So, ich weiß nicht, veröffentlicht ihr Umsatzzahlen, so ein bisschen Mitarbeiter und so weiter?
Wir liegen in einem deutlichen dreistelligen Millionenbereich mit dem gesamten Unternehmen, haben halt über alle Standorte verteilt inzwischen so um die 450 Mitarbeiter. Bei uns in Wallenhorst sind so um die 200, wenn ich das schätzen kann. Amazon hat es ja vorhin schon richtig angesprochen, da sind wir gerade so im zweistelligen Millionenbereich unterwegs und wachsen da halt sehr stark.
Ja.
Also schon ein Riesenschiff, muss man sagen. Björn Schütte, unser Geschäftsführer, hat da auch strategisch in den letzten Jahren klug sehr viel Firmen zugekauft oder nicht sehr viele, aber halt bewusst einige wenige, die richtigen, genau.
Ja.
Sodass wir halt jetzt nicht nur in Deutschland Produktionsstätten haben, halt auch in Asien, aber auch in der Türkei, in Frankreich haben wir Unternehmen zugekauft, wo wir dann zum einen halt auch die Kundenstruktur besser erreichen können, zum anderen aber halt auch ganz klar andere Sortimentsbereiche erschließen können. Mhm. Mit einer Beteiligung an Lusinal letztes Jahr, ein französisches Unternehmen, können wir quasi auch in den Spülenbereich reingehen,
okay,
wo wir vorher noch nicht so wirklich aktiv waren. Das sind also gezielte strategische Zukäufe gewesen, die uns, glaube ich, jetzt voranbringen. Auch mit einer eigenen Produktion inzwischen in der Türkei, damit man da auch ein bisschen geopolitisch abgesichert ist.
Ja.
Das sind, glaube ich, sehr kluge Moves gewesen, ja.
Ja, das war beeindruckend zu hören. Also ich irgendwie so als Gründer von Wolfsell sitze irgendwie hier und wir machen so unser Europa irgendwie weites Ding, haben natürlich das Glück, dass irgendwie unsere irgendwie Technologieagentur und so halt irgendwie auch skalierbar ist, ne? Aber so, ich sag mal so, geopolitische Unabhängigkeitsstrategien, das ist auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein, zwei kleine Schritte weiter. Ist aber natürlich irgendwie, ich muss sagen, ich liebe irgendwie genau diese Stories, ne, wo man irgendwie als Team, irgendwie als Mittelständler historisch irgendwie wächst im Familienbesitz, ne, und jetzt da, das kann man auch bei dir ja sagen, mit einem starken Commitment irgendwie nach vorne geht oder einiges neu denkt. Kannst du uns mal so ein bisschen durch die verschiedenen Sortimentsbereiche führen, auch wie wichtig das für euch ist, ne, weil ihr habt jetzt, wir haben schon jetzt von 3 Marken gesprochen, gib mir auch mal so einen Blick, okay, welches von welchen Sortimentsbereichen, was ist tatsächlich auch irgendwie wie wichtig und wo beschäftigst du dich auch?
Ja, also generell eigentlich alles fürs Bad und für die Küche. Am erfolgreichsten sind wir so im Bereich WC-Sitze, weil sich es einfach auch sehr schnell dreht und sehr gut verkaufen lässt auf Amazon. Da haben wir halt auch eine riesen Auswahl, super Qualität und ist unser erfolgreichster Sortimentsbereich. Mag jetzt auch ein bisschen da reinspielen, dass es da jetzt nicht so die A-Brand gibt, ne, wie vielleicht im Bereich Armaturen und Brausen. Wir sind sehr stark im Bereich Küchenarmaturen unterwegs, haben da regelmäßig so den Bestseller in der Kategorie, haben 2, 3 unserer Produkte in den Top 10, was auch einen großen Umsatzanteil ausmacht. Duschen mit und ohne Armatur sind wir stark unterwegs. Mhm. Aber halt auch alles so, wir nennen es bei Kirchhoff immer so ein bisschen hinter der Wand, ne? Das ist nicht ganz richtig, aber so unsere Form unterm Waschbecken, Eckventil, Schläuche, ne? Also der ganze Zubehörbereich, wo natürlich Kirchhoff als Marke auch sehr schön komplementär zu Schütte und Eisel ist, weil du halt kannst halt ganz coole Sachen bauen. Das Eckventil, was mit dem neuen Wasserhahn gekauft wird, dass das dann kannst du halt gut Synergien bilden. Unsere stärksten Sortimentsbereiche, wie gesagt, WC-Sitze, Küchenarmaturen, Duschsysteme mit und ohne Thermostat, aber auch normale Wasserhähne, ne? Und dann dieser ganze Kirchhoff Installationsbereich. Wir machen auch PE-Rohre für den Garten, was dann so ein schönes Saisongeschäft ist, Mehrschichtverbundrohre, auch über Kirchhoff, was so, ja, ich sag mal, Heizungssortiment ist, was du dann im Winter schön als Saisongeschäft mitnehmen kannst. Sind also gut breit aufgestellt. Haben auch ein schönes Grundrauschen das ganze Jahr durch die Armaturen und Brausen und ein schönes Saisongeschäft durch die PE-Rohre bei Kirchhoff und den Mehrschicht-Verbundrohrbereich. Genau.
Ja, okay. Ich würde jetzt von außen sagen, wir haben schon ein paar Projekte gemacht in der Branche. Ich habe auch vor ein paar Jahren mal einen Podcast mit Grohe aufgenommen. Diese Sanitärbranche, wenn ich jetzt mal ganz, ganz plump übergreifend beschreibe, ist ja schon relativ konservativ, so wenn ich mir verschiedene Hersteller anschaue. Man hat irgendwie natürlich viel mit so Installationsservices zu tun, Handwerkern, Fachhandel und Co. Würdest du sagen, das ist für euch auch irgendwie der Mammutanteil? Würdest du sagen, Mensch, ihr seid als Unternehmen auch generell schon sehr konservativ? Oder ist es so, dass du sagst, nee, wir wollen schon bewusst so 1, 2 Sachen anders machen, weil dann geht's ja los mit irgendwie mit speziellen Montageanleitungen, was man alles so braucht. Also diese Branche ist ja mit dem konservativen Ansatz noch nicht da, wo man irgendwie im D2C-Optimalfall sein sollte, wenn man es auf der grünen Wiese baut.
Ja, stimme ich dir zu. Es gibt natürlich immer wieder so ein paar, stößt immer wieder an halt mit stationären Händlern. Aber wir haben uns auch ganz klar committed, dass wir halt auch online voll verfolgen möchten. Wie du gerade schon gesagt hast, wir machen viele Exklusivprodukte für Amazon, die wir dann auch für den Kunden spezifisch anpassen, ne, wo wir eine eigene Verpackung machen, nochmal irgendwie das Montagevideo auf der Verpackung anbringen, in der Montageanleitung, ne, es dem Kunden halt möglichst einfach machen. Du kannst ja auch so diese ganze Vielfalt von Daten super hebeln, die Amazon dir zur Verfügung stellt, ne, was gefällt dem Kunden gut, was gefällt ihm nicht gut und das in dein Produkt einbauen und dich damit halt auch ein bisschen unabhängiger machen vom stationären Handel, preislich wie auch vom Produkt her. Mhm. Da sind wir stark unterwegs und da macht auch unser C-Level-Management sehr mit. Ne? Also sei es halt unser Vertriebs- und Marketingleiter oder unser Einkaufsleiter. Die stärken einem da wirklich sehr den Rücken und treiben das Thema halt auch aktiv voran. Da hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass man zurückgehalten wird. Ne? Und ich glaube, haben wir auch schon drüber gesprochen, so man kann sicherlich von Synergien leben. Ne? Also der Kunde, der im stationären Bereich vielleicht die Armatur sieht und sie online kauft oder sie online sieht, sich informiert über die Features und sie dann vor Ort kauft. Ich glaube da ganz fest an so sich gegenseitig beflügelnde Synergien.
Ja, man sagt ja so, ist je nach Kategorie ein bisschen unterschiedlich, aber dass man so 7 Touchpoints braucht im Schnitt auf der Customer Journey und da wird es 100%ig so sein, dass halt irgendwie die größte Produktsuchmaschine der Welt, Amazon, da halt irgendwie ihren Teil dazu halt irgendwie beitragen wird. Ne? Viele Handelspartner sehen das halt nicht so, auch irgendwie aus anderen Kategorien. Ich bin bei festen Überzeugung, dass die nachher wirklich wichtig sind für euch, dass die das dann schon so sehen und dass man dann irgendwie auch mit einem gemeinsamen Ansatz irgendwie nach vorne gehen kann. Wenn ihr das kommuniziert habt, so mit Handelspartnern, wie war so die Reaktion, wie hast du es wahrgenommen?
Wir haben es jetzt gar nicht aktiv dahingehend kommuniziert, weil wir jetzt auch nie, ich sag mal, den einen Ausrutscher hatten. Ne? Es gab jetzt nie den Artikel, der viel günstiger online war als im stationären Handel. Da haben wir so wenig Gegenwind von stationärer Seite bekommen. Ich glaube, das sind die Kollegen, die dann die stationären Kunden betreuen, auch gut aufgestellt und können sowas dann auch gut abfangen. Ja. Natürlich hast du mal immer irgendwie eine Deal-Aktion, wo dann ein neuer Artikel dabei ist, der stationär vielleicht gerade erst, die Zeiten sind ja auch anders, ne? Online listest du quasi ein und kannst den am Tag des Wareneingangs live schalten, weil du ihn vorher schon vorbereitet hast. Der Weg stationär über den Einkäufer in den Markt, auf die Fläche, der ist natürlich schwieriger und halt auch langwieriger. Klar, da gibt's mal irgendwo so ein paar Hiccups, das gehört dazu, aber wir schaffen es eigentlich gut, das beides so unter ein Dach zu bringen, ohne da irgendwie die eine oder andere Seite zu sehr aufzureiben. Also sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, ja.
Ja. Ja, schön zu hören. Ich meine, da gibt's ganz, ganz viele Beispiele mittlerweile, ne, von Herstellern, die das irgendwie auf eine gute Art und Weise schaffen. Und ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, so der Vergleich, so Time to Market ist natürlich eine andere, aber auch, was man aus dem Markt zurückbekommt. Ne? Weil wenn du so eine stationär Produkte halt irgendwie reingibst, dann kriegst du ja gar nicht unbedingt Infos darüber, okay, wie interagieren die Kunden irgendwie am Point of Sale dann mit den Waren, welche Fragen stellen die, so warum reklamieren die Produkte und so weiter. Und online kriegst du also eine ganz andere Basis so für Kundenfeedback. Nutzt ihr das für euch so richtig?
Irgendwie? Absolut, absolut. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen, kriegen wir auch Rückendeckung von unserem Geschäftsführer Einkauf. Ne? Wir heben quasi sehr stark die Daten, die Amazon zur Verfügung stellt, das Concession Dashboard, ne? Die Concessions von Amazon. Was gefällt dem Kunden gut? Was gefällt ihm nicht? Wo haben wir gerade vielleicht qualitativ so ein paar Schwierigkeiten, die man irgendwie angehen muss? Und da haben wir dann auch regelmäßig quartalsweise Meetings, ne, wo wir die Probleme vorstellen, dann auch aktiv an den Produkten arbeiten. Öfter als quartalsweise macht eigentlich keinen Sinn, weil du musst ja auch irgendwie anfangen, das in der Produktion zu verändern und dann es erstmal wieder ans Lager kriegen und verkaufen und sehen, ob ein Effekt sich einstellt. Aber da muss ich sagen, ist unser Geschäftsführer Einkauf auch heiß drauf, die Daten zu bekommen, weil die kriegst du halt, wie du sagst, aus dem stationären Geschäft bekommst du sie nicht wirklich, ne? Du fährst mal mit dem Außendienstler oder ich bin mal mit dem Außendienstler mitgefahren. Ja, dann liegen da halt so 6, 7 Armaturen, die sind irgendwie aufgemacht und da steht so, kaputt oder Reklamation dran. Du weißt aber halt nicht was, wieso, was hat dem Kunden nicht gefallen? Hatte er vielleicht Probleme bei der Montage oder war es wirklich irgendwie eine Undichtigkeit, ne? All diese Daten, die Amazon dir da zur Verfügung stellt oder E-Commerce generell, die hast du halt nicht und da bin ich froh drum, dass wir das im Unternehmen so proaktiv nutzen.
Ja. Hast du mal so ein Beispiel, irgendwie eine Erkenntnis, die ihr gewonnen habt, wo ihr basierend darauf dann irgendwas angepasst habt?
Ja. Ja? Wir haben unsere Topseller Küchenarmatur London, heißt die. Da hatten wir gesehen, dass wir so ungefähr 16% wegen Undichtigkeit an Concessions hatten. Ne? Und das ist halt, sage ich mal, wirklich ein Conversion-Killer und das wollen wir auch nicht, dass irgendwie die Armatur undicht ist. Ich meine, das muss wirklich gegeben sein. War also uns ganz, ganz wichtig, das irgendwie wegzubekommen. Und in den Daten haben wir dann halt sehen können, dass es halt irgendwie das Verbindungsstück ist zwischen Schlauch und Messingröhrchen. Ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen, ja, aber es kommen so Messingröhrchen aus der Armatur draus, wo dann Schläuche angesteckt werden. Dazwischen kam eine Dichtung, kannst du dir vorstellen, ist halt nicht ganz so, ja, da kommen halt irgendwie Fehlerquellen vor, wenn die Dichtung da eingebaut wird, ne? Und das haben wir halt einfach geändert. Wir haben quasi ein Plug-and-Play-System gemacht. Die Schläuche sind quasi direkt vormontiert. Es gibt diese Messingröhrchen gar nicht mehr. Cool. Wir hatten auch so den Punkt Assembly Installation heißt der, glaube ich, also Montageschwierigkeiten von den Kunden. Der lag auch so bei 15%. Und dadurch, dass wir halt ein Plug-and-Play-System etabliert haben, haben wir die Undichtigkeit, die Concessions um 50% senken können innerhalb eines Quartals. Wahnsinn. Und genauso die Concessions für die Montageprobleme. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir das so schnell umsetzen konnten. Natürlich wird sich noch weiter verbessern, weil noch nicht die komplette Ware umgestellt war. Alle Farben und Varianten, ne? Du hast ja teilweise noch alte Ware am Lager. Sind wir also guter Dinge, dass es noch weiter zurückgeht. Siehst dann halt, und schön ist auch, wenn du es im Frontend halt irgendwie siehst, dass die Armatur wieder von 4,2 auf 4,4 Sterne geht und die Conversion Rate wieder steigt und dann ist man auch echt stolz drauf, dass man das genutzt hat, ja.
Ja, kann man sich das vorstellen? Also ich meine, wenn sich so eine Produktion anpasst, das ist ja ein komplexer Prozess, ne? Du hast da viel Automatisierung drin, du hast das ganze Packaging dahinter, du hast Schablonen und so weiter. Welchen Zeitraum irgendwie funktioniert so eine Anpassung und wie läuft das dann intern bei euch ab?
Es kommt ein bisschen auf die Produktänderung an. Ich sag mal, die Schläuche jetzt vorzumontieren und da ein anderes Teil einzusetzen, das ging relativ fix. Wenn du wirklich was am Körper verändern möchtest, ne, dann musst du das Tooling irgendwie verändern, musst die Maschine nachher verändern. Das geht nicht ganz so einfach. Mhm. Es kommt also sehr stark so ein bisschen auf die, ja, auf das Problem beim Artikel an.
Ja.
Jetzt in dem Fall haben wir es halt eines Quartales umgesetzt. Ne, wir haben die Zahlen ausgewertet. Ein Quartal später haben wir halt diese super Resonanz schon bekommen können. Cool. Geht nicht überall so schnell, aber genau deswegen haben wir auch quartalsweise die Meetings, um das immer nachzuverfolgen.
Ja.
Und wir kümmern uns quasi nicht nur um die Reklamationsseite, sondern auch um die, ja, ich sag mal, User Experience Seite, ne? Also, wenn wir auch sehen, die Kunden haben Probleme mit der Montage oder wir haben viel Retouren wegen Größenprobleme, da haben wir jetzt aktiv nochmal diese 3D-Modelle bei Amazon eingepflegt, ne? Dass der Kunde quasi, bevor er kauft, das einmal in seiner Küche testen kann, passt der Artikel überhaupt, Das spielt auch so ein bisschen wieder auf diese Rendering-Kapazität, die wir schon vor vielen Jahren aufgebaut haben, an, ja, wo wir quasi diese Modelle gleich mit ausgespuckt bekommen.
Ja. Beschreib das einmal aus so aus Kundenperspektive, wenn ich mich jetzt irgendwie dafür interessiere und ich suche ein Produkt. Wie hilft mir das? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich auf Amazon-Produktseite bin?
In der Amazon-Produktseite hat man ja quasi dieses View in Your Room oder Virtual Reality-Feature, wo ich dann die Armatur mir quasi in mein Zimmer zaubern kann. Und wenn ich mir jetzt vorm Kauf unsicher bin, passt die zum Beispiel zwischen Arbeitsplatte und dem Schrank, den ich da drüber habe, dann kann ich das halt einfach mit meinem Handy live in der Küche mir da hinstellen. Ich habe noch die Abmaße daneben stehen. Also wenn ich es irgendwie noch nachmessen möchte, dann habe ich sie quasi gleich neben der Armatur stehen.
Ja, krass.
Und dann schließt du halt gleich diese klassischen passt nicht unter meine Spüle Themen aus. Natürlich nutzt es nicht jeder Kunde vorm Kauf. Ja. Ne, und du wirst dadurch halt Retouren nicht komplett ausschließen können. Aber ist für uns ein super Feature, da halt die Retourenquote
nach unten. Und das funktioniert, ich meine, da geht es ja teilweise auch irgendwie, glaube ich, um so ein paar Zentimeter.
Ja.
Das kriegst du so genau damit abgebildet.
Das kriegt man so genau abgebildet, ja.
Wahnsinn.
Man pflegt die Maße noch separat dazu ein, sprich, ich sag mal, 29,7 Zentimeter steht noch daneben, man kann es also sich nochmal abmessen.
Ja.
Aber das klappt schon sehr genau. Haben wir auch selber getestet und pflegen wir jetzt quasi für all unsere Asins nach.
Ja, ja, stark. Und wie viel Aufwand ist das für euch? Diese 3D-Renderings intern dann irgendwie zu erstellen, hier immer so ein Bild, wie dieser Prozess bei euch dann irgendwie intern abläuft.
Ja, also wir kriegen von den Produktionsstätten die CAD-Dateien, darüber können wir dann die 3D-Modelle bauen, auch diese GLB-Dateien. Ich bin nicht ganz so tief da im Thema. Jetzt gerade so ein bisschen die Herausforderung, unsere Modelle sind quasi zu groß und zu genau. Wir müssen die also so ein bisschen runterschrauben für Amazon, das ist aber auch eine Sache, die ist möglich. Und das gibt's schon bei uns, also haben wir schon ganz früh quasi im Produkt-Rendering-Prozess etabliert, dass diese 3D-Modelle auch damit ausgespuckt werden und haben die auch schon sehr früh für den Online-Shop benutzt. Ne? Also ist die Armatur dort in Online-Shops halt auch in Virtual Reality, in 3D, du kannst sie drehen und irgendwie angucken. Das haben wir da schon immer verbaut. Dementsprechend haben wir all diese Modelle vorliegen, müssen die halt nochmal ein bisschen anpassen für Amazon, aber ja, das hat uns auch damals sehr geholfen, diese Rendering-Kapazität aufzubauen, dass wir heute jetzt da sind, wo wir sind.
Ja. Ja, ich glaube, das ist einer der Dinge, die ihr früh auch richtig gemacht habt. Wenn du so auf Amazon, auf eure Konkurrenten und so schaust, würdest du sagen, das ist etwas, das ist heute so State of the Art, macht eigentlich jeder in dem Bereich? Oder ist es so, dass ihr irgendwie da auch jetzt einfach so stark von profitiert, weil es irgendwie auch kaum eine andere macht?
Ich glaube, es wird immer mehr gemacht.
Ja.
Aber was man nicht unterschätzen darf, ist quasi die Kompetenz, die man über die Jahre dann in dem Bereich aufbaut. Ne? Also wenn ich an unsere Renderings ganz am Anfang denke, die sahen echt so ein bisschen aus, ohne es böse zu meinen, wie aus einem schlechten Computerspiel. Ja. Und heute kannst du es wirklich nicht mehr auseinanderhalten, ob es ein echtes Foto ist oder ein Rendering. Ich glaube, dass die Marktbegleiter von uns da auch sich immer stärker aufstellen und auch in die Richtung investieren. Aber diese Kompetenz, die wir über Jahre aufgebaut haben, das kriegst du, glaube ich, nicht so einfach und schnell nachgebildet. Und ist einfach ein super Feature. Also du hast so viele Möglichkeiten, du kannst die Ambientes verändern, du kannst was am Produkt verändern, du kannst mal ebenso für eine Variante eine Farbe halt ändern. Du brauchst nicht einen aufwendigen Fotografen, eine Umgebung, wo du es einbaust, etc. Und das ist echt ein mega Hebel für uns, ja.
Ja, ja, total nachvollziehbar. Gibt's da, also erstmal auch cool, dass Amazon das überhaupt so ermöglicht, ne? Dass man das irgendwie da technisch auch umsetzen kann. Gibt's irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre irgendwie eine Anpassung, die irgendwie Amazon irgendwie ermöglicht oder durchführen muss, damit ihr die Chance habt, irgendwie da nochmal andere Darstellungen zu wählen oder dass ihr irgendwie einen Installationsservice vermitteln könnt oder sowas? Gibt es irgendwas, was du sagst, Mensch, das wäre echt der Gamechanger, das fehlt euch aktuell?
Also wir kommen eher so ein bisschen immer von der anderen Seite und schauen, was können wir, also wie können wir das Bestmögliche aus dem machen, was Amazon uns gibt, ne? Also sei es Upload. Wir haben für jeden Artikel eigentlich zwei Videos, ein Montagevideo, ein Produktvideo. Wir haben halt unsere 6-7 Bilder oder halt auch gerne mehr.
Ja.
Wir haben A+ Premium, stellen wir gerade drauf um, dass wir nochmal artikelspezifisch dem Kunden nochmal Informationen geben können.
Ja.
Ja, aber wie du sagst, also ich sag mal, so dem Kunden nochmal mehr oder prominenter Dokumente zur Verfügung zu stellen, wäre, glaube ich, ein cooler Punkt.
Mhm.
Also du hast hier irgendwo diese weitere technische Dokumente-Tab unten, den kein Mensch findet. Wo wir die Montageanleitung Garantiebedingungen auch hochladen, ne, dass wenn der Kunde sich vielleicht zwecks Garantie nochmal absichern möchte vorm Kauf, das finde ich halt ein bisschen schwierig zu finden.
Ja.
Das könnte man sicherlich noch prominenter darstellen, ja.
Ja, ja. Ja, ich meine, wenn ihr so viel in Content da irgendwie investiert, A+-Content, Bild-Content, Videos und so weiter, habt ihr ja auch, weil ihr auch eine Handelsstruktur auch dahinter halt habt, sicherlich auch das Thema, dass sich da irgendwie Produktdetails irgendwie ändern von Amazon. Da arbeiten wir auch im Rap-Bereich irgendwie zusammen. Soll keine Eigenwerbung sein, aber maximal ein, zwei Worte irgendwie dazu
sagen. Ja, gerne, absolut. Also der große Punkt dabei ist auch, es ist einfach sehr schade, wir arbeiten ja mit der Robbed Content Suite zusammen, und es ist einfach super schade, wenn bei uns die Mädels aus dem Marketing ganz viel Arbeit in die Bilder stecken und du halt echt schöne Bilder hast, auch länderindividuell, das ist glaube ich auch ein großer Vorteil. Ne? Wir haben also für die EU6, nennen wir es bei uns, wir liefern kein UK, haben für jedes Land länderspezifische Bilder, für jede Asin, dann hast du halt irgendwie so 500, 600 Asins pro Land, das mal 6 Länder, hast du halt super viele Asins. Und du kommst halt nicht vorweg, dass Amazon dir dann irgendwann so im französischen Marktplatz irgendwie auf einmal einen polnischen Titel gibt und du italienische Bilder halt live hast. Genau der Case ist halt vorgekommen bei uns. Und da haben wir mit Robbed halt einen super Weg gefunden, das halt komplett zu automatisieren, im Griff zu behalten und halt die Stärke, die wir haben, dann auch auf Amazon weiter spielen zu können. Weil es ist natürlich mega schade, wenn du dein Produkt dann irgendwie live hast und vielleicht jetzt auch einer der Marktplätze, die noch nicht so ganz viel Traffic haben, da kriegst du es vielleicht auch nicht direkt mit, schaust nicht oft durch die Asins. Ganz schade, wenn da dann halt der Content falsch ist. Es sind nur noch 2 Bilder da, obwohl der Artikel sich eigentlich gut verkaufen könnte und wir ja intern sehr viel Arbeit auch da reingesteckt haben. Das ist eine ganz ärgerliche Sache, wenn Amazon den Content halt einfach ändert. Und da habt ihr echt, muss ich sagen, eine super Lösung geschaffen und so halt auch die Zeichen der Zeit erkannt. Weil wir haben es auch selber bei unserem Vendor-Managerin angesprochen und Amazon bietet da halt einfach aktuell keine Lösung für und auch in den letzten 2 Jahren ist da nichts gekommen. Du musst es also als Hersteller, als Marke selber in die Hand nehmen und da haben wir halt mit euch einen super Hebel gefunden, ja.
Ja, ich glaube, das Wertvolle ist, dass man es nicht nur feststellt, weil das Monitoring automatisiert ist, sondern dass man es auch automatisch zurückändern kann, ne? Oder dass die Software es automatisch zurückändert. Okay, verstehe ich. Also erstmal muss ich sagen, finde ich es beeindruckend, dass ihr da überhaupt intern so viel Kapazität halt auch drauf habt, ne? In einer Branche, die normal sehr irgendwie konservativ ist. Wie kam das dazu? Also, ihr macht irgendwie 3D-Renderings, ihr habt spezielle Bilder, Videos in einer Branche, wo die Produkte eigentlich irgendwie an den Fachhandel und an das Handwerk gehen. So, das entsteht ja nicht irgendwie von heute auf morgen. Wie kam das so? Musstest du dafür intern irgendwie extrem kämpfen oder gab es irgendwann so den Punkt, wo das C-Level einen Vortrag gehört hat und gesagt, okay, wir brauchen das jetzt, so wie ist es entstanden? Weil ich spreche wirklich mit so vielen Marken und die wenigsten haben da intern so die Teams und so drauf.
Es kam so ein bisschen nach meiner Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung auch bei der Schütte Group gemacht und direkt nach der Ausbildung bin ich in den Vertrieb gewechselt, hatte auch nicht so richtig Ahnung von Vertrieb oder Verkauf und wie das jetzt genau entstanden ist, weiß ich gar nicht, aber es wurde halt damals so die E-Commerce-Abteilung dann gebildet und da bin ich so für Produktlistings und so als frisch ausgelernter dann rein und hatte auch einen ganz, ganz tollen Vertriebsleiter damals, der mich so echt mit an die Hand genommen hat, so ein bisschen Mentor-like auch und darüber kam das dann halt so ein bisschen, dass wir da echt erkannt haben, wie wichtig halt E-Commerce ist, da auch die eigene Abteilung aufgebaut haben. Zur gleichen Zeit, wir hatten vorher auch keine wirkliche Marketingabteilung, muss man sagen. Mhm. Und als wir die aufgebaut haben, haben wir dort halt gleich das Thema Renderings mit verhaftet.
Ja.
Also das kam so ein bisschen, ja, wir haben E-Commerce neu aufgebaut, wir haben Marketing neu aufgebaut und da dann halt das Rendering-Thema gleich mit fest verankert.
Ja.
Marketing macht natürlich auch ganz viel mehr als Rendering, ne? Also die machen quasi das komplette Marketing bei uns, ne? Auch stationär, du hast ja auch Präsenter, ne? Du hast halt nochmal auch B2B, Verkaufsmaterial, was du nutzen musst. Es geht es ja nicht alles danach nur für den Endkunden. Ja.
Wie groß ist die Marketingabteilung so?
Ich glaube, wir haben so 30, 35 Leute.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ne, weil normal ist ja auch dann irgendwie so, alle zehren dann irgendwie am Marketing, alle wollen irgendwie was.
Ja.
Ne, so irgendwie und 30, 35 Leute, das ist ja schon eine riesen Abteilung.
Ja, ist bei uns aber glaube ich nicht anders. Also bei uns will auch immer jeder was vom Marketing. Und die sind auch echt, Jungs und Mädels sind echt, glaube ich, gut ausgelassen, machen aber auch super Arbeit. Also da kriegst du ganz schnell deine Bilder geändert. Ne? Können wir da mal drauf eingehen, aber wir machen auch sehr viel AB-Test, ne? Einfach bevor wir quasi unser Marketing dann mit einer kompletten Sortimentsänderung belasten, testen wir erstmal halt 2, 3 Artikel AB und da kriegen wir halt auch super schnell die Sachen zurück. Unser Marketing ist noch mit drin, die verstehen das, warum wir das machen, wie das aufgebaut sein muss, bringen halt auch eigene Ideen rein, ne? Das ist nicht so, dass wir alles vorgeben müssen. Die sind da auch super kreativ, ne? Und das macht echt Spaß, ja.
Ja, ja. Ja, erzähl dir mal. Also, ich weiß, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen hatten, du sagst dann, okay, Conversion Rate verdreifacht teilweise, Click-Through Rate stark gesteigert. Wie gehst du so einen AB-Test an und irgendwie, was sind da so eure Standards, wie euch die bewegen?
Ja, also die Kennzahlen unterscheiden sich so ein bisschen nach Mark- und Sortimentsbereich. Bei Kirchhoff zum Beispiel hatten wir vorher wirklich, ja, wir haben schon so mobil optimierte Bilder gehabt. Es war auch Schrift, aber es war also nicht ganz schrecklich. Aber wir haben halt dort vor allem die Hauptbilder einfach den weißen, ungenutzten Platz halt noch besser genutzt. Das ist jetzt, glaube ich, hier kein super Geheimtrick, aber da muss sich, glaube ich, jeder nochmal hinterfragen, sind meine Hauptbilder wirklich da, wo sie sein könnten? Weil dort entsteht ja nachher der Klick, ist halt nochmal das wichtigste Bild.
Total.
Und da konnten wir halt mit Kirchhoff, wo wir dann auch das komplette Konzept neu ausgerollt haben, wirklich die Conversion Rate verdreifachen, was ein Mega-Ergebnis war.
Was heißt das ganze Konzept? Was steht alles hinter?
Also komplett, wie die Bilder aufgebaut sind, wie die Hauptbilder aufgebaut sind, ne? Was auf den Kartons steht. Also du kannst auf den Hauptbildern ja auch super viel Infos noch auf dem Karton nachher verhaften, Siegel, die du mit drauf packen kannst, ne? Also Testsiegel etc. Ja. Aber halt auch die weiterführenden Bilder, wie erzählst du die Geschichte über die Bilder. Okay, ne? Cool. Ganz am Ende haben wir immer so ein Warum-Kirchhoff-Bild, also wo wir nochmal die Marke vorstellen und ja, ne, wie lange die Firma schon existiert, welche Expertise wir da haben. Sind dann nochmal sehr genau in diese Concessions gegangen und in die Stimme des Kunden bei Amazon und haben geschaut, was finden die Kunden gut an den Artikeln. Wir haben uns die Marktbegleiter genau angeschaut, was machen die gut. Und dann so aus allem so Best of All Worlds versucht einzubauen. Das hat anscheinend sehr gut funktioniert. Ich glaube, man ist aber auch nie am Ende. Also man kann immer noch sich da wieder hinterfragen. Man darf sich nicht verlieren in Content, glaube ich. Also du kannst auch zu viel Content machen und optimierst dann irgendwie so ein paar Basispunkte Conversion Rate noch, was vielleicht nicht mit den super Impact hat.
Ja.
Aber das war halt ein ganz großer Hebel für uns. Wir hatten keine neuen oder wirklich viele neue Asens dieses Jahr und konnten halt trotzdem 70% wachsen, weil wir unseren Content halt einfach besser aufgestellt haben. So kriegst du halt mehr Klicks, die eigentlich beim Wettbewerb landen, durch eine höhere Klickrate. Und die Klicks, die bei dir dann zusätzlich landen, die konvertieren auch noch besser. Das ist dann halt so ein Flywheel, was sich dann da bildet, ja.
Ja, verstehe. Ist bei euch, wenn wir mal jetzt auf das Sortiment zurückkommen, ist ja ganz häufig so, dass du so relativ stumpf nach Pareto so 20% der Artikel hast, die 80% des Umsatzes ausmachen. Da kann man natürlich dann irgendwie Ressourcen allokieren. Wie ist es bei euch so? Gibt es auch so eine klassische Verteilung?
Natürlich hast du immer irgendwie so ein paar Hero-Produkte, ne? Aber bei uns, da arbeiten wir auch aktiv dran, dass wir zum einen, wir haben Pareto-mäßig hatten wir es auch in Deutschland und im Ausland, da sind wir sehr aktiv gerade dran. Wir wachsen auch über 100% in den Auslandsmärkten, aber auch in Deutschland sehr stark. Also dass wir uns zum einen da breiter aufstellen, was Deutschland und Ausland angeht, ohne dass Deutschland jetzt irgendwie schrumpft, sondern dass die Auslandsmärkte vielleicht ein bisschen stärker wachsen als Deutschland. Ja. Und genauso bei uns halt auch in den Sortimentsbereichen. Also WC-Sitze war ganz lange halt so ein 80%-Ding. Und das haben wir jetzt echt über die letzten Jahre ausgebaut, dass WC-Sitze irgendwie noch weniger als 50% des Umsatzes machen und die anderen, also trotzdem stark am Wachsen.
Ja.
Und die anderen Sortimentsbereiche aber eben ein Stück stärker, sodass wir halt dann nicht mehr ganz nur auf ein Pferd setzen in dem Bereich. Und das, glaube ich, auch wichtig, sich da halt zu diversifizieren.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja auf einmal so noch einen anderen großen Bereich, so neben dem ganzen Content. Ich verstehe schon, dass der Content bei euch wahrscheinlich den Haupteinfluss hat, weil ihr habt nun mal auch erklärungsbedürftige Produkte. So, da muss man dem Kunden mit speziellen Montageanleitungen und so weiter einfach entsprechend Bilder schränken und so viel Sicherheit geben. Das ist, glaube ich, super wichtig. Darüber hinaus gibt es ja auf Amazon irgendwie auch das ganze Thema Advertising, das ist auch großes. Ich glaube, man kann so viel sagen, dass ihr da in der Millionenhöhe irgendwie investiert. Wie schaust du darauf? Siehst du es eher so ein bisschen irgendwie so kritisch, so von wegen, Mensch, irgendwie, das nervt mich eigentlich, dass Amazon immer mehr so Werbeplätze halt hat, ne, basierend irgendwie, du hast ja so knapp 50% in den irgendwie Suchergebnissen, die auch durch Werbung besetzt sind mittlerweile. Ich meine, das ist irgendwo auch der normale Weg der Plattform, aber wie schaust du darauf? Ist das eher was irgendwie kritisch, wo du sagst, oder sagst du, nö, wir sind da eigentlich so gut aufgestellt, das haut hin?
Ich sag mal, man kann es natürlich kritisch sehen, wie man möchte. Nachher muss man halt mitspielen, ist so ein bisschen die Sache. Also ich kann es jetzt noch so gut oder blöd finden, was Amazon da macht. Man muss es nachher gut spielen irgendwie, damit du, kannst es ja nicht ändern, ne? Der Marktplatz ist, wie er ist. Natürlich merkt man schon in den letzten Jahren, wie die CPCs ansteigen, wie viel wichtiger Werbung halt doch geworden ist. Du hast halt nicht mehr dieses eine Produkt, was auf einmal organisch hochkommt und sich super verkauft, so wie es vielleicht noch vor 3-4 Jahren der Fall war. Und selbst wenn du super Content hast, ohne Werbung, läuft halt nichts. Ja. So, ne? Niemand sieht das Produkt. Vielleicht suchen ein paar Leute gezielt nach, weil sie es stationär gesehen haben, aber du wirst halt nie den Impact haben, wie du mit einem Produkt mit Werbung hast.
Ja.
Deswegen, natürlich sehe ich es irgendwo kritisch, dass Amazon da die CPCs erhöht, was halt auch vom Marktumfeld kommen kann. Ne? Das sind ja nachher dann auch mehr Anbieter, die nachher mehr Asens verkaufen wollen. Also ist halt einfach ein höherer Bietwettbewerb. Aber man muss es einfach, glaube ich, auch da so das Bestmögliche rausmachen und schauen, dass man die Kosten im Griff behält. Gleichzeitig aber auch einfach, Werbung ist ein super, super Hebel für uns und wir machen da viel, wie du schon gesagt hast, auch in verschiedenen Bereichen, ne? Sponsored Products, Sponsored Brands, wobei auch da Pareto-mäßig Sponsored Product Ads bei uns 80% ausmacht, was halt nachher auch hart konvertiert. Wir machen was im Bereich DSP unterwegs, Sponsored Brands. Auch selber ein paar Display-Kampagnen, so ich sag mal, einfache Retargeting-Kampagnen über Deal-Events, ne? Zum Beispiel Prime Day Retargeting, was dann auch mal sehr gut bei uns funktioniert, wo ich noch mal mehr Umsätze mitnehmen können.
Glaubst du, dass man auf Amazon eine Marke aufbauen kann oder ist es ein reiner Sales-Channel?
Absolut, absolut. Also auch wenn ich mir die Keywords mal anschaue, ne, ich habe neulich noch eine Auswertung gemacht mit unseren Markennamen und nachher den Seriennamen. Und da hast du halt auch ganz klar gesehen, dass nachher Schütte Cornwall, Schütte London, also unsere Marke wirklich mit dem Produktnamen zusammen gesucht wird. Das kommt vielleicht aus dem stationären Handel, aber ganz viel halt auch von Amazon direkt. Ja. Wie du schon gesagt hast, die 7 Touchpoints, ne, die du halt irgendwo hast. Also ich sehe Amazon auf jeden Fall als Markenaufbildungskanal.
Ja.
Das kannst du halt so nicht ganz klar trennen von anderen Kanälen, aber ja, du hast da halt einfach auch mit dem Brandstore super Möglichkeiten, die Marke darzustellen, neue Produkte prominent zu platzieren, mit den Angeboten halt deine Marke nochmal mit Brandweeks etc., die wir spielen, die Marke prominenter zu machen. Also ich ganz klar als Kanal der Markenbildung, ja.
Ja, und gerade jetzt auch, ne, ich meine, Amazon wird immer mehr so zur Media-Plattform. Du hast Formate wie Twitch, Prime Video und Co. halt irgendwie einfach Bewegbildformate, die klassischerweise halt irgendwo so ein Brand Search Uplift irgendwie erzielen sollen. Ne? Das heißt, da geht's wirklich irgendwie um Marke. Und es ist nachher halt im Vergleich zu den normalen Kanälen wie TV, YouTube und so halt irgendwie auch komplett irgendwie auswertbar. Ne? Also erstmal legt man Zielgruppen ja fest, basierend auf echten Kaufdaten. Leute, die jetzt zum Beispiel gerade ihre Küche renovieren oder ihr Bad renovieren, können dann irgendwie als Zielgruppe erreicht werden, dann irgendwie über klassisch Prime Video und so erreicht werden, während die gerade Champions League gucken oder irgendwie eine Serie oder so. Und dann kann man genau auswerten, okay, 2 Wochen später nach dieser Impression ist ein Verkauf auch daraus entstanden, ne? Und das verändert ja diese ganze Media-Welt irgendwie halt gerade. Machen natürlich aktuell noch wenig Unternehmen, dass sie diesen Full-Funnel-Approach auch wirklich so sehen und spielen. Aber ist es so bei euch irgendwie als Schütte, dass ihr auch so in klassische Marketingkanälen wie TV und so irgendwie aktiv seid? Und siehst du da irgendwie auch so ein Shift so in den nächsten Jahren? Wie guckst du darauf?
TV sind wir jetzt weniger aktiv, ne? Wie du schon gesagt hast, du kannst halt mit Amazon DSP kannst du da halt super, super Dinge machen, die Sachen im TV auszuspielen. Wir haben auch wirklich teilweise sehr coole, spannende Clips, die wir auch in professionellen Fotostudios gedreht haben, die sich halt einfach mega dafür anbieten. Total. Und es ist ja auch da dann nicht immer unbedingt der harte Verkauf und die harte Conversion, sondern halt einfach auch mal zu sehen, okay, welche Zielgruppen interessieren sich für das Produkt, ne? Zum Beispiel unsere Sprudelwasserarmatur, wo quasi gleich gekühltes, gesprudeltes Wasser raufkommt und das haben wir über Prime Day mal getestet mit verschiedenen Zielgruppen und haben halt gleich gesehen, okay, diese Zielgruppen interessieren sich mehr für das Produkt, da hast du halt mehr Klicks, was du wiederum dann halt in deine Sponsored Products einbauen kannst. Also ganz spannendes Thema, so ein bisschen Demokratisierung der Fernsehwerbung, ne? Also jeder kann halt irgendwie da kann er seine Werbung schalten und das finde ich eine tolle Sache.
Ja, ein ganz geiles Produkt übrigens, was du gerade als Beispiel gebracht hast. Als ich jetzt meine Freundin erzählt, dass wir jetzt irgendwie auch Podcast machen und so ein bisschen mehr machen, meinte sie auch, okay, ein absoluter Traum von mir, so dieser Wasserhahn, und ich wusste das gar nicht. Klar, ist ja jetzt mal relativ irgendwie logisch, dass ein Wasserhahn irgendwie auch mehr können sollte, als einfach nur irgendwie warm, kalt. Ne, aber das ist irgendwie, also muss man schon auch sagen, ihr habt es vom Sortiment, von der Technologie, die da drin steckt und so, ihr habt auch wirklich gute Produkte.
Ja,
ne, und da kommen natürlich dann 2 Sachen zusammen. Ne? Auf der einen Seite diese Digitalexpertise, die ihr einbringt, und wirklich ein gutes Produkt. So, und dann entsteht das, was da gerade entsteht.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist schon echt cool. Was sind so, wenn du jetzt so die nächsten 12 Monate anschaust, was sind so deine 3 Hauptprioritäten?
Ja, auf jeden Fall so das Thema Rufus KI-Optimierung, ne, wo wir halt auch mit Robt eigentlich super, einen super Weg haben, da einfach schnell und flexibel drauf zu reagieren. Ne. Wir ändern unser Mastersheet ab, unsere Excel-Liste bei irgendeiner Änderung und laden es halt einfach hoch und du weißt, es geht live. Ne. Ja. Also da halt einfach, ich sag mal, Rufus oder KI-ready zu sein, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt für uns. Das Thema Werbung noch genauer und besser zu spielen mit den ganzen Möglichkeiten, die AMC oder DSP bietet, das sehe ich sicherlich auch so als hohe Priorität. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen die Marke nachher gegen vor allem so günstig Anbieter zu schützen und sich da zu positionieren, wird auch, glaube ich, langfristig halt der Weg sein, der uns voranbringt. Also es gibt einfach sehr viel so Billigkonkurrenz auf Amazon in unserem Bereich, die sich auch vielleicht nicht ganz an die Vorschriften vom Umweltbundesamt halten, was so die Metallanteile in wasserführenden Teilen angeht etc. Also da einfach noch stärker die Marke zu repräsentieren und sich von diesen Anbietern halt zu differenzieren, das wird auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Damit wir weiter so erfolgreich sind, wie wir es aktuell sind, ja.
Was ist die Strategie dahinter? Also sagst du, Mensch, ihr müsst eigentlich die richtigen Messages in euren Bilderstrecken und so implementieren, weil, was ich jetzt schon gelernt habe, du siehst nicht einfach nur ein Bild irgendwie als ein Bild, sondern du siehst halt eine Customer Journey, ne? Das heißt irgendwie, was ist da die Strategie, sich gegen irgendwie so billige asiatische Anbieter sich zu differenzieren?
Also wir arbeiten jetzt natürlich in den Produktbildern und im Content raus, dass wir halt ein deutsches Unternehmen sind mit eigener Herstellung, ne? Das kannst du halt so nicht von den asiatischen Herstellern Das hieß halt bei denen so nicht. Wir haben unsere Telefonnummer von unserem Servicetelefon in den Bullet Points mit verbaut, cool, ne, dass wir einen Kunden vor dem Kauf oder auch nach dem Kauf eine Frage haben, einfach bei uns anrufen können. Und das sehen wir auch ganz oft in Rezensionen, dass Kunden das halt gut finden, ne, dass halt irgendwie eine Dichtung ist undicht geworden nach 2 Jahren und die rufen wir uns im Service an und zack, haben sie eine Dichtung. Und schreiben dann halt auch die 5-Sterne-Bewertung, die vorher vielleicht nicht gekommen wäre, so, ne. Ich glaube, da kannst du dich sehr stark darüber differenzieren, über die Marke, über Kundenservice. Wir bieten bei den meisten Produkten der Marke Schütte auch 5 Jahre Garantie, was du halt auch nicht bei anderen Anbietern unbedingt hast, ne, wo du halt 5 Jahre sorgenfrei dein Produkt nutzen kannst. Das sind, glaube ich, die Punkte, auf die wir setzen, ja.
Ja, ja, ja. Und ich fand gerade das mit dem Metallanteil auch im Wasser und so, das sind ja teilweise eine, es ist ja einfach so wichtig, ne. Ich habe jetzt zum Beispiel so, wie mit Marc Bauer, der ist irgendwie Head of Digital bei Hugo Brennstuhl. Das heißt, die machen so unter anderem Steckerleisten und sowas. Und da geht es auch unter anderem einfach um Sicherheitsthemen, ne, irgendwie Brandschutz und so weiter. Aber hier geht es ja auch irgendwie um Gesundheit, ne, irgendwie Metallanteil im Wasser. Und das ist etwas, ich finde so auf der einen Seite ja, ne, man hält sich, wie irgendwelche asiatischen Anbieter halten sich nicht an Vorschriften, ist irgendwie eine Sache. Eine andere Sache ist, wenn es ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen halt haben kann.
Ja.
Ne, so, da hört es ja dann auch irgendwie wirklich auf, witzig zu sein.
Ja,
so, das ist ja jetzt keine Handyhülle, ne, wo man irgendwie sagt, ja, gut, was soll's, ne, sondern hier geht es halt irgendwie auch um ernsthafte, wichtige Themen. So, von daher, ja, ist ein gutes Gefühl, dass ihr da irgendwie so eng dran seid, ne, und ihr fragt, okay, wie kriegen wir es halt so transportiert, dass auch jeder mitbekommt.
Ja.
Das ist echt gefährlich. Genau, vielleicht nochmal kurz zum Thema irgendwie AI. So die Rufus, der Rufus-Sprachagent bei Amazon, absolut mir wichtiges Thema. Meine These ist ja dazu, dass ich glaube, dass wenn man halt irgendwie die Basis, ne, irgendwie gut macht, ne, jetzt irgendwie da, wo sich die irgendwie KI-Agenten halt auch bedienen, ne, und das wird halt nun mal in Amazon sein, weil Amazon am relevantesten für Verkäufe ist, dementsprechend auch die ganze Logistik, Fulfillment, Preise und so weiter halt da sind. Und diese Agenten sind ja insbesondere gut, wenn es so irgendwie um Informationsbeschaffung geht, aber wenn es da der Ort ist, irgendwie, wo das zusammenkommt, was man eben jetzt nicht über die Informationsbeschaffung heraus regeln kann, sondern wo man sich darauf verlassen muss, dass es funktioniert, wie Logistik und so, glaube ich, irgendwie seid ihr da auf einem guten Weg, dass ihr da vernünftig irgendwie eine vernünftige Sichtbarkeit halt bekommt, wenn ihr halt die Basis halt gut macht, ne, wie jetzt den Verkaufskanal, auf den es halt irgendwie ankommt. Habt ihr sonst irgendwie noch AI-Themen intern, wo ihr sagt, okay, das irgendwie bewegt euch gerade intern, weil ihr habt natürlich auch ein großes irgendwie Marketing-Team, da ist doch sicherlich irgendwie auch nochmal ordentlich Effizienz und so drin, perspektivisch, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie es unternehmensweit ist. Wir nutzen natürlich bei uns in Abteilungen viel so, ja, ich sag mal, für Standard-Auswertung. Ne? Es gibt ja echt coole GPTs inzwischen auch, die du nutzen kannst, um halt einfach mal eben eine ganze Excel reinzuhauen mit weiß nicht wie viel Zeilen und zu fragen, okay, wie hat sich halt diese KPI eben auch in der Zeit verändert? Stellen wir das in einem Graph da und sowas. Also sehr so spezifische Anfragen kannst du darüber super lösen, Meeting-Zusammenfassung etc. Mit euch da, mit Robbed, nutzen wir natürlich auch eine AI-Lösung. Das sind so die Dinge, die wir da aktuell machen, aber ist, glaube ich, auch noch ein Riesenfeld, wo du auch super Potenziale hebeln kannst, ja.
Ja, total spannend. Julian, ich schiel auf die Zeit, ich habe ein paar Fragen auf meiner Liste, aber das wird mit Sicherheit nicht irgendwie das letzte Mal sein. Wir zusammensaßen jetzt irgendwie, nächste Woche ist hier bei uns im Office Geschäftsführer von irgendwie Natural Elements, irgendwie, der hat schon mal eine Folge gemacht mit uns. Das heißt, ich habe total Lust auf das Format, irgendwie so Stammgäste, und da kann ich dir auf jeden Fall sagen, das hat großen Spaß gemacht, und irgendwie, ich würde mich mega freuen, wenn wir uns da in Zukunft irgendwie nochmal hinsetzen, weil da würde ich gerne dranbleiben, weil das, was ihr irgendwie jetzt hier als Schütte Group macht, das ist auf jeden Fall, auch wenn es sich für euch vielleicht nicht so anfühlt, was Besonderes zum ganzen Marktplatz-Kontext. Da gibt es wenige Unternehmen, die da halt irgendwie das Thema so bewusst irgendwie angehen, mit den richtigen Ressourcen, aber auch mit den richtigen Zahlen im Hintergrund.
Ja.
Und da glaube ich, ich stehe hier insgesamt noch irgendwie am Anfang, und da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren.
Das glaube ich, das hoffe ich auch. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, Flo. Danke für die Einladung, und ich würde mich auch freuen, noch ein zweites Mal hier zu sein. Ja.
Perfekt. Und dann irgendwie mit einem 100% finalen Podcast-Studio.
Ja, ja, ja.
Ich freue mich drauf, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao.
Okay. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.